Das war anfangs eben dieser Cousin, der jetzt die Destillerie dort in der Heimat führt. Mit dem haben wir geköchelt und gekocht und infusioniert. Sind uns vorgekommen, eben wie Jesse Pinkman und Walter White ein bisschen mit unseren weißen Kitteln und Handschuhen.
SIP Podcast. Für alle, die gastroneu denken, die die Branche verändern und die Zukunft der Hospitality gestalten. Präsentiert von Pernod Ricard. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier im SIP-Podcast. Hier sind eure Hosts Kathi
und Jan-Peter. Hallo.
Und wir haben eine brandneue Sommerfolge für euch heute am Start.
Genau, wir lassen es ein bisschen sommerlich angehen heute und wollen mit euch über das Thema Barkultur im Sommer sprechen. Ganz speziell soll es um Pop-ups im Sommer gehen, ne? Wie man nämlich aus der Bar hinausgehen kann. Und im Fall sogar eine Bar, die sich im Untergeschoss befindet, relativ dunkel, relativ, ja, so für drei Jahreszeiten des Jahres sicherlich sehr gut geeignet. Aber für den Sommer hat sich der Betreiber gedacht, geht da mal raus in die frische Luft und das an gleich verschiedene Locations. Wir sprechen heute mit Adnan Alia aus München.
Genau, und wer ihn nicht kennt, er betreibt die Bar Call Soul und ist in München Schwabing. Und alle, die sich überlegen, Mensch, so eine Sommerbar, das wäre ganz cool. Oder wenn ihr darunter leidet, dass im Sommer euch nicht so viele Leute besuchen, dann werdet ihr heute ganz, ganz viele coole und auch pragmatische Tipps bekommen, wie ihr ein cooles Sommerkonzept umsetzen könnt.
Ja, absolut. Und vielleicht noch als kleiner Teaser, es gibt auch eine absolut innovative Idee, die er umgesetzt hat, wie er das Konzept entwickelt hat. Und das werdet ihr jetzt gleich alles in dieser Folge hören. Ich würde sagen, without further ado, liebe Katharina, starten wir doch in diese Sommerfolge, ja?
Let's go. Herzlich willkommen, lieber Adnan. Schön, dass du da bist hier bei uns im SIP-Podcast.
Hallo Kathi, hallo Jan-Peter. Danke für die Einladung.
Ja, sehr schön, dass du dabei bist. Es freut uns wirklich sehr, dass du heute unser Gast in dieser Sommerausgabe vom SIP-Podcast bist und wir so ein bisschen über Sommerthemen sprechen können, speziell über deine beiden Sommer-Pop-Up-Bars, die du eröffnet hast. Bevor wir da gleich ganz tief einsteigen werden, wollen wir natürlich wie immer ein bisschen was zu dir deiner Person sagen. Du bist in, jetzt hoffe ich, dass ich es richtig ausspreche, Nivokaj?
Fast, ja. Nivokaj.
Nivokaj, ja, okay. Ja. Nivokaj im Westkosovo geboren. Ich habe das vorhin mal auf Google Maps angeschaut. Da gibt es ja in diesem kleinen Örtchen ja sogar eine Destillerie, eine ziemlich modern aussehende. Fand ich ganz, ganz spannend.
Ist mein Cousin, ja.
Das ist dein Cousin.
Ah, geil.
Das ist ja wirklich witzig. Naja, Familie ist das große Thema. Du bist der zweite von fünf Söhnen. Hast im Kosovo noch Abitur gemacht, bist dann nach München gekommen und hast dann das deutsche Abitur nachholen müssen, weil als Drittland wurde das in Deutschland nicht anerkannt leider und hast dann nochmal einen Studienkolleg besucht und hast dann dein Abi nachgeholt. Sehr löblich. Und dann hast du angefangen Biologie zu studieren an der LMU in München und hast dann aber nach dem Vordiplom entschieden, Bio vielleicht doch nicht so. Aber immerhin hast du noch das Vordiplom in der Tasche, wenn ich das richtig verstanden habe. Und bist dann in die Gastronomie rübergegangen. Beziehungsweise du hast schon wahrscheinlich schon während des Studiums schon angefangen, in der Gastronomie zu arbeiten. Ist das richtig?
Das ist korrekt. Da ich ja kein BAföG bekommen habe, musste ich natürlich irgendwie über die Runden kommen. Die Literatur war zu der Zeit sehr teuer. Da hat man für ein Fachbuch schon mal über 100 Mark hinblättern müssen.
Puh.
Und ja, da habe ich schon meine erste Liebe zur Gastronomie gefunden. Noch alles als Club Barkeeper. Da haben wir noch Cuba Libres und Vodka Lemon, Vodka Tonic noch gemixt. Also da hat man damals noch nicht von Mixology geredet.
Ja, aber solche Drinks, die sind ja bis heute noch wichtige Bestandteile der Ausgehkultur. Das waren also richtige Clubs, ja? Also du hast in richtigen Diskotheken gearbeitet, ja?
Es war eigentlich eine Studentendiskothek, Ole Disco. Mhm. Die Karte wird es wahrscheinlich kennen. Mhm. Ich habe ja im Olidorf gewohnt und wir waren da super organisiert mit eigener Disco, eigene Bierstube, Leseraum und so weiter und so fort. Wir hatten alles da und genau, ich habe mich dann in die Ole Disco engagiert und habe da meinen Beitrag zu dem Spaß der Zeitgenossen beigetragen.
Und wann hast du dann gemerkt, okay, das ist jetzt vielleicht doch nicht nur so ein Nebenjob, sondern das ist echt etwas, da möchte ich Vollzeit rein?
Es ging schon relativ schnell. Nach einem Jahr oder so habe ich dann immer weniger Bock gehabt, in die Vorlesungen zu gehen und habe immer mehr Schichten bekommen hinter der Bar. Statt einmal wurden es dann zwei bis dreimal, dann bin ich mal für einen Kollegen oder Kollegin eingesprungen. Ja, da hat sich der Fokus dann mit der Zeit verschoben Richtung Bar und weniger Vorlesungssaal.
Ja, Gott sei Dank, sonst hätten wir dich heute wahrscheinlich nicht hier im Podcast. Sonst wärst du in einem Bio-Podcast vielleicht zu Gast, aber ist doch eine coole Sache. Du bist dann bei Sausalitos gelandet und du bist da 14 Jahre geblieben. Das ist echt wirklich lange, lange Zeit. Also Sausalitos, ja, eine der erfolgreichsten deutschen Systemgastronomie mit einem hohen Fokus auf Cocktails. Also sowohl mexikanisches Tex-Mex-Food, ich glaube Anfang 1992, 1993, glaube ich, wenn ich es richtig habe, gegründet. 94, okay. Mhm. Und bis heute also ein fester Bestandteil der Gastronomie in Deutschland. Und du hast dann hochgearbeitet und hast das Barmanagement national für die Kette gemacht. Also du hast dann wirklich für alle Betriebe die Cocktailkarten geschrieben. Da haben wir uns auch kennengelernt in der Zeit, weil ich eine Zeit lang auch mal für Sausalitos ein bisschen was gemacht habe. Du hast Trainings veranstaltet, Schulungen gemacht. Also da eigentlich dieses ganze Getränkemanagement für dieses Unternehmen geleitet. Das war sicherlich eine sehr spannende und lehrreiche Zeit, ne? Nehme ich an.
Sehr schöne Zeit, die möchtest du auch nicht missen. Viel gelernt, viel tolle Leute kennengelernt in der langen Zeit. Im Unternehmen, aber auch außerhalb, natürlich viel gereist. Aber ich bin auch total durch Zufall zum Sausalitos gekommen. Angefangen habe ich nach meiner kurzen Ausbildung, ist jetzt mal übertrieben, das ging glaube ich mal 4, 5, 6 Wochen, in der American Bartender School. Ich dachte mir, ich lerne mal so die Klassiker und fange jetzt nicht mit meinen bescheidenen Kenntnissen, Cuba Libre und Co., sondern haben mal so ein bisschen mehr Background und habe dann eben nach diesem American Bartender Ausbildung, habe ich dann tatsächlich im Pussers angefangen, in der Falkenturmstraße.
Mhm. Tolle Bar.
Absoluter Klassiker.
Eine sehr klassische Bar, eine sehr klassische Bar seit 1974. Und da war ich ein paar Wochen und eines Abends kam mein Bruder vorbei nach der Schicht und meinte, ja, da gehen wir mal ein bisschen weg und Sausalitos im Tal ist ja nicht weit weg von Pussers. Wir sind vorbeigelaufen, haben da mal kurz reingeschaut. Wir kannten diese Bar nicht. Ewig lange Bar, 7, 8, 9 Meter. Hm. Da ging es richtig ab. Das erinnerte mir ein bisschen an die Szene vom Film Cocktail mit Tom Cruise damals. Und es hat mir richtig gecatcht. Ich habe dann einen Bartender gefragt, sucht sie noch Bartender, wie sieht's aus? Und ich war ja davor gewohnt, dass man einen Lebenslauf vorbeibringt, dass man sie vorstellt, ein Bewerbungsgespräch und so weiter führt. Und der meinte so in der Aktion, ja, kannst du mixen? Kannst du gut mit Stress umgehen? Dachte mir, ja, klar, ja, ich habe so ein Diplom gemacht. Ich kann das. Ich kann über 400 Cocktails. Ja, komm morgen um 17 Uhr. Und dann musste ich natürlich schauen, wie die andere Schicht dann absage. Aber ich hatte voll Bock, mal das zumindest auszuprobieren. Ich habe es dann irgendwie noch gemanagt und bin dann um 17 Uhr am nächsten Tag da aufgetaucht. Im Sausalitos, im Tal. Hatte so ein zugeknöpftes Hemd, Seitenscheitelfrisur, total bieder ausgesehen. Also die anderen waren ja alle cool mit Tattoos und mit coolen Frisuren. Und da komme ich da total unpassend an. Und dann haben sie gesagt, nee, das siehst du schön aus. Also du siehst jetzt um. Haben sie mir dann ein weißes Hemd, eine Krawatte mit grünen Kakteen angezogen, eine schwarze Schürze. Und
da ging's ab.
Genau, also das war mein härtester Tag, glaube ich, in meiner Karriere. Das vergesse ich nie. Der 27. Mai 2002. Das weiße Hemd hat dann am Feierabend gar nicht mehr weiß ausgesehen. Da hatte schon ziemlich viele schwarze, braune, rote, blaue Flecken. Und ich war total am Ende. Aber es war so geil. Es hat so Spaß gemacht. Und seitdem bin ich, wie gesagt, bis 2016 dort geblieben.
Krass.
Du hast dann ja 2016 deine eigene Bar eröffnet. Das ist wieder ein Family-Business. Du hast sie nämlich zusammen mit 2 von deinen Brüdern plus noch deinen Halbbruder. Also eigentlich seid ihr zu viert unterwegs sozusagen, ne? Habt ihr das Cold Soul eröffnet als eigene Cocktailbar. Und was ich spannend finde, oder was wir beide spannend finden, Katharina und ich, ist, es ist ja wirklich so eine Art Themenkonzept. So, wenn man jetzt zu Sausalitos schaut, da ist es das Thema Mexiko, Texas. Und das ist ja tatsächlich da auch so ein bisschen ein Thema, aber runtergebrochen auf eine Serie, die in dieser Region spielt, nämlich der Kultserie Breaking Bad. Mal abgesehen davon, dass Breaking Bad wirklich eine fantastische Serie ist, aber wie kommt man dann auf die Idee, daraus wirklich ein komplettes Barkonzept zu strecken?
Ja, sehr gute Frage. Also es war auch hier mehr Schicksal und Zufall als so genaue Planung. Es war ein Übergang von Sausalitos zu meiner eigenen Bar. Ein fließender Übergang. Ich war nur zum Teil noch angestellt bei Sausalitos. Hatte nur Angst zu kündigen, dachte mir, was ist, wenn es gar nicht läuft, dann stehe ich da. Und das hat auch Sausalitos mitgemacht, also das weiß ich auch sehr zu schätzen. Ich würde mal 1, 2 Schritte zurückgehen. 2 Jahre zurück, 2014, habe ich schon im Wohnzimmer angefangen, eigene Liköre, eigene Infusionen herzustellen, in kleinen Behältern.
Wolltest du doch ein bisschen Bio machen?
Das hat mir dann doch noch nicht losgelassen, tatsächlich. Und in der Zeit lief ja auch hoch und runter Breaking Bad. Jede Folge natürlich mit wahnsinnig viel Spannung erwartet und genossen. Und ja, während ich mit meinem Cousin damals, noch nicht mit meinen Brüdern, das sind tatsächlich erst später eingestiegen, das war anfangs eben dieser Cousin, der jetzt die Destillerie dort in der Heimat führt. Mit dem haben wir geköchelt und gekocht und infusioniert.
Let's start cooking.
So sieht's aus, genau. Und sind uns vorgekommen, eben wie Jesse Pinkman und Walter White ein bisschen mit unseren weißen Kitteln und Handschuhen. Und wir haben natürlich da auch viel gelernt bezüglich Infusion und Mazeration, wie man jedes Gewürz, Blüte und Kraut natürlich infusioniert, wie viel Zeit braucht es, wie tut man das dann im Anschluss noch vermählen, dass es dann eben ein harmonischer Likör oder harmonische Infusion dann wird. Also das war eine sehr spannende Zeit. Und im Laufe des Jahres, 2016, bekamen wir eben dann die Kündigung, dass wir da raus müssen, weil das Haus abgerissen wird und da wieder ein großes Gebäudekomplex entstehen soll. Und wir wollten ursprünglich irgendwo raus mit unserer kleinen Manufaktur und ein schönes Showroom noch bauen, Cocktails mit unseren Infusionen, mit unseren Likören noch anbieten und sind dann eben auf die Location gestoßen, wo wir dann eben dann Cold Soul gegründet haben. Also es ging so viel durch Zufälle, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht vom Anfang an so geplant, dass wir jetzt eine Breaking Bar eröffnen, sondern zuerst, denke ich mal, haben wir die Serie wirklich uns richtig unter die Haut gespürt, gefühlt, gelebt. Natürlich alles im legalen Rahmen, ganz klar.
Natürlich.
Und hatten dann eben, als wir die Immobilie hier gefunden haben, wo wir hier sind, jetzt in der Biedersteiner Straße 6 in München-Schwabing, haben wir dann gedacht, okay, wir können es ja hier doch noch ein bisschen größer machen und nicht nur Cocktails mit unseren Spiritosen anbieten oder nur unsere Spiritosen, sondern den ein oder anderen Cocktail dazu. Und es war am Anfang eher Spaß, dass wir gesagt haben, okay, wir benennen die Drinks nach den Charakteren von der Serie von Breaking Bad. Sowas wie Legendary Saul Goodman, Heisenberg Mule und so weiter. Also da hatten wir am Anfang ein paar Drinks eben nach den Charakteren benannt und merken dann relativ schnell, das gefällt den Leuten ganz gut und es gibt doch viel mehr Fans da draußen, als wir dachten und haben dann Stück für Stück das Thema nochmal groß aufgezogen und gut, jetzt, wenn man uns besucht, dann ist es wirklich 100% Breaking Bad bzw. Better Call Saul Themenwelt.
Voll abgefahren, ja. Also wer sich das nicht vorstellen kann, kann ich nur empfehlen, auf Google Maps oder auf Instagram zu gucken. Da sieht man ganz viele abgefahrene Drinks in Badewannen und so weiter. Also.
Du kennst die Szene mit der Badewanne, oder?
Na logisch, alles durchgeschaut. Deswegen musste ich so lachen, als ich es gesehen habe.
Blutkonservenbeutel, Zahnpastatuben, Reagenzgläser. Und da ist mir dann gleich eingefallen, hier bei uns in Berlin gibt es ja auch jetzt so ein, zwei Konzepte, die mit solchen seltsamen Gefäßen arbeiten. Also zum Beispiel die Bellboy Bar, die das sehr erfolgreich macht. Am Gendarmenmarkt und auch die britische Barkette The Alchemist, die jetzt nach Deutschland gekommen ist und das zum ersten Mal macht, wo es auch irgendwie so blubbernde Getränke gibt. Und da habe ich mir schon gedacht, was ist das eigentlich? Ist das so eine Art Spielplatz für Erwachsene? Du kennst dich ja mit Fun- und Cocktailkultur sehr gut aus, auch aus deiner Sausalitos-Geschichte heraus. Also was ist die Idee dahinter? Wieso funktioniert das so gut, dass man irgendwie so eigentlich ja sehr hochwertige Getränke, die es bei euch gibt, aber auch in so einer, ja fast schon, albern wäre vielleicht übertrieben, aber in so einer lustigen Darreichungsform verbindet. Also das ist ja schon irgendwie auch so ein Spagat, oder?
Auf den Punkt gebracht, in der Tat. Wenn wir nochmal zurückgehen, 2016, war das fast undenkbar, lieber Jan-Peter, liebe Kathi. Da hatten wir wirklich Fälle, Samstagabend, beste Zeit, Primetime, 4 Gäste, Tisch 31, bestellen dann eben genau diese abgefahrenen Drinks, da war die Badewanne auch dabei. Wir bringen die Drinks hin und wollen die zelebrieren natürlich, servieren. Und dann stehen wir wirklich auf und gehen, ne? Und sagen, hey, ihr habt hier Cocktails bestellt, was soll das mit der Badewanne? Die haben es am Anfang überhaupt nicht verstanden.
Ach so?
Jetzt können wir darüber lachen und reden, aber 7 Jahre zurück war das gar nicht so akzeptiert, nicht so wirklich gewünscht. Die Leute haben sich nicht drauf eingelassen. Wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, in München, wir sind relativ konservativ, was die Barkultur angeht. Wir haben unseren Schumann seit über 40 Jahren. Haben da ein paar Ikonen natürlich schon, aber eher bekannt für eine klassische Barkultur, aber weniger hier für eine experimentelle Cocktailkultur. Von daher war es am Anfang gar nicht so einfach, so einen Stil eben des erlebnisreichen Trinkens zu etablieren in Mönchengladbach.
Erlebnisreiches Trinken finde ich ein Megaspruch.
Das war ja eben auch die Idee, um nochmal auf die Frage von Jan-Peter zurückzukommen, eben nicht nur den Trink, den Inhalt, eben qualitativ hochwertig zu mixen und zu servieren, sondern eben, was gehört zum Trink alles nur dazu? Ne? Also wirklich vom Untersetzer, vom abgefahrenen Untersetzer. Ich denke mal, wir waren einer der Ersten, die es überhaupt getraut haben, mal einen anderen Untersetzer herzunehmen, als jetzt mal die herkömmlichen Untersetzer, die man bis dahin genommen hat. Also eine Serviette eben oder ein Bierdeckel oder ähnliches, was man von der Industrie geschenkt bekommen hat. Und wir haben uns eben da getraut, haben da mal mit Stein gespielt, mit Holz, mit diversen Materialien, die auch irgendwo auch witzig waren, haben dann eben mit Gefäßen gespielt, Badewannen, hab's es schon erwähnt, haben dann einige Sachen auch selbst bauen lassen. Das eine mal erfolgreicher, das andere nicht so. Das war viel Try and Error natürlich. Von 10 Gefäßen, die wir uns vorgestellt hatten, waren 9 für nichts zu gebrauchen, aber immer wieder ist mal eine übrig geblieben, wo wir gesagt haben, ja, das kommt doch gut an, das können wir doch mal hernehmen. Das Problem war zum Beispiel bei dem Affen, bei unserem Astronautenaffen, der uns über 200 Euro gekostet hatte, um den zu bauen. Und wir haben hinten dann bei seiner Rakete eben den Trink serviert und wir hatten da 2 oder 3 Stück am Anfang bauen lassen. Eins wurde dann mit der Zeit geklaut.
Überraschend.
Ja, aber auch eine gute Frage. Ich meine, so ein Riesending, so ein Riesenaffe, wie kann man den aus dem Laden entwenden? Aber gut, der war auf jeden Fall weg. Wir hatten nur noch 2 Affen. Und der Cocktail wurde ein Bestseller. So, das heißt, man konnte nur 2-mal diesen Trink am Abend bestellen. Ah. Oder vielleicht mal 3 oder 4-mal, je nachdem. Da kam dann nochmal eine andere Denkweise ins Spiel. Okay, was ist, wenn dieser Trink Bestseller wird, dann brauchen wir definitiv mehr als 2 Gefäße. Und so denken wir aktuell auch, natürlich jetzt auch mit den anderen Läden, mit den Sommer-Pop-Ups, eben, dass nur die Trinks funktionieren können, wo wir wirklich vom Untersetzer Gefäß, Garnitur, alles auch in mehrfacher Ausführung relativ kostengünstig auch herstellen können.
Da sind wir schon mitten im Thema. Ich habe mir gerade so gedacht, Trinken mit Erlebnis, das hattest du gerade so angesprochen, ist eigentlich ein perfekter Überbegriff für diese Folge, weil nichts anderes ist ja eigentlich ein Sommer-Pop-Up. Wenn man irgendwo draußen unterwegs ist, in einer sommerlichen Atmosphäre, sich gut gehen lässt, ist es ja eigentlich quasi Trinken mit sommerlichen Erlebnis. Ihr habt ja, wenn man jetzt eure Location kennt, also die Bar selber, die ist ja eher in so einem Kellergewölbe, also so ziemlich alles andere als sommerlich. Und ihr habt ja neben euren beiden Pop-Ups auch jetzt einen Schani-Garten. Also für alle, die nicht wissen, was das ist, ich hoffe, das ist in ganz Deutschland ein Begriff, aber das sind diese klassischen Straßensitzgärten, sage ich jetzt einfach mal, die so vor dem Lokal auf der Straße sind, in der 30er-Zone, die so ein bisschen eingekastelt sind, wo man drin sitzen kann.
Das ist ja gerade speziell, muss man auch vielleicht auch dazu sagen, bei euch in München schon sehr weit forciert worden. Das kommt ja ursprünglich so ein bisschen aus Wien und München war so die erste Stadt, auch so in den Corona-Sommern, die das wirklich etabliert haben und es auch den GastronomInnen möglich gemacht haben. Ganz tolle Geschichte. Das hat sich so langsam ein bisschen weiterentwickelt, aber ihr seid ja auf jeden Fall, da seid ihr alles andere als konservativ, sondern relativ progressiv.
Erstaunlicherweise. Und ich weiß aber tatsächlich, dass es gar nicht so einfach war, am Anfang die zu bekommen, zu beantragen und so weiter. Wie kam es denn eigentlich dazu, dass ihr euch für so einen Schani-Garten entschieden habt?
Es war natürlich in der Corona-Zeit, war die Stadt tatsächlich etwas lockerer geworden, hat es uns auch erlaubt. Davor war es ja nicht möglich, da eine Außenfläche zu bekommen, beziehungsweise ich denke, wir hatten da 2 Tische, je 2 Stühle, also man kann es definitiv vernachlässigen. Und in der Corona-Zeit bekamen wir eben die Erlaubnis für einen Schanigarten und dieses Jahr zum ersten Mal, eben im 7. Jahr, noch die Erlaubnis für einen Wirtsgarten, sodass wir jetzt bei uns von einer richtigen Freischankfläche sprechen können.
Wie war das denn? Weil ich meine, ihr seid ja wahrscheinlich vorher auch recht gut gefahren mit eurer Bar im Keller. So, nur, ich meine, gerade dieser Wunsch, draußen zu sitzen im Sommer und so weiter, das betrifft ja einige Gastronomen, ne, die vielleicht keine Freischankfläche haben, die in ihrem, sag ich mal, im Untergeschoss, also ich kenne auch ein paar andere Gastronomen, die das in Anführungsstrichen Problem haben, dass die halt im Sommer immer so ein Thema haben mit den Gästen, weil halt keiner drin sitzen will. Wie hat sich das denn bei euch verändert? Ich meine, ihr seid eine Bar, München ist konservativ, was Lautstärke und so weiter betrifft abends. Wie läuft denn das so? Erzähl mal.
Würde sofort unterschreiben, was du gesagt hast. Vor allem, wenn man mitten im Wohngebiet ist, dann hat man eh schon genug Probleme drinnen, geschweige denn, wenn man dann nur einen Schanigarten hat, beziehungsweise jetzt einen Wirtsgarten. Aber es ist natürlich auch diese tagtägliche Arbeit, die wir gemacht haben mit den Nachbarn, eben zusammen, die oft eingeladen. Ich war, denk mal, bei jedem von unseren Nachbarn zu Hause und habe gequatscht und haben dann bei denen, wo es nicht so gut lief mit den Gesprächen, habe ich dann Messungen, also Lärmmessungen durchführen lassen von Fachfirmen und denen auch gezeigt, hey, wir sind immer drunter und haben da Limiter eben in den Anlagen noch einbauen lassen. Also kannst du auch nur jedem empfehlen, stellt euch einfach gut mit den Nachbarn. Das sind unsere Zeitgenossen, mit denen wir tagtäglich harmonieren müssen, zusammenleben müssen, wollen, können. Von daher haben wir mittlerweile kaum Missverständnisse oder Ärgernisse mit Nachbarn. Also sind unsere beste Freunde und Gäste auch.
Super Tipp schon mal für alle, die eben die Folge sich jetzt anhören und sich ein Sommerkonzept überlegen. Nehmt eure Nachbarn mit ins Boot, um da einfach gleich zu verhindern, dass es irgendwie Ärger gibt. Und ich glaube, das ist tatsächlich super, super wichtig. Wie ist denn das, wenn wir noch bei eurem quasi ersten kleinen Sommerkonzept bleiben, also bei eurem eigenen Objekt? Ich finde, es gibt, weiß ich ja, Peter, wie du das siehst, ich habe ja schon verschiedene Schani-Gärten und Freischankflächen gesehen. Die einen sind irgendwie super hübsch gemacht, kreativ, ne? Also ich meine, eure Drinks sprechen ja auch für sich, sind sehr, sehr kreativ. Und die anderen sind eher so ein bisschen wie zusammengenagelte Palettenhaufen. Also wo man einfach merkt, so hey, da wurde gefühlt einfach irgendwas zusammengeworfen, Hauptsache Freischankfläche. Ja, Peter lacht schon. Willst du dazu was sagen?
Ja, weil ich habe mir das bei Münchenbesuchen auch angeschaut und es gibt ein ganz, ganz, ganz schönes Buch, das heißt Shani Town. Das hat so die Shani-Gärten der ersten, also ich glaube Sommer 2020 in München einfach mal bildlich zusammengestellt. Das ist wie so ein Kunstbildband geworden, wo man halt wirklich ne von den 3-Euro-Paletten plus Gartenstuhl und so Sonnenschirm bis hin zu wirklich, keine Ahnung, da waren teilweise standen Boote draußen. Ne? Also
gibt's immer noch.
Ja, ne, irgendwie solche Geschichten. Oder halt dann wirklich ganz aufwendig gemachte Geschichten. In New York ist das ja auch ein Riesenthema. Also ich finde, das ist eine total coole Pop-Up-Kultur, die da entstanden ist.
Ja, es war anfangs auch sehr, sehr witzig. Also die Stadt hat sich da auch nicht wirklich eingemischt. Inzwischen schon. Also wir wollten ursprünglich einen Van als Schanigarten hinstellen. Also den Van, wo Jesse und Walter White eben da kochen. Ah. Haben da einen Industriepartner mit am Boot geholt, haben da Zeichnungen fertigstellen lassen. Und es war alles soweit fertig, haben das bei der Stadt eingereicht. Also wirklich den Van ausgeschnitten, mit den Reifen dann vorne, mit Kennzeichen, mit Licht dann vorne. Also wirklich vom optischen Eindruck her ähnlich dem von Breaking Bad, den wir kennen. Nach ein paar Tagen bekamen wir Bescheid dann von der Stadt eben, dass es auf keinen Fall gehen wird natürlich. Wir dürfen die Höhe von 1,20 nicht überschreiten. Es darf keine Überdachung geben. Und. Ja, dann wurde aus dem tollen Shani Van wurde es jetzt einfach ja ein relativ normaler Shani Garten ohne Dach natürlich, ja ohne Reifen. Also das mit den Reifen, das haben die gar nicht verstanden. Gut, sieht trotzdem noch nice aus, aber natürlich weit entfernt von der ursprünglichen Idee. Das sieht man natürlich auch schon, dass nicht jede Idee oder ja dieser, was du gesagt hast, lieber Jan Peter eben, was am Anfang war, eben am Anfang der Shani Garten Kultur eben diese experimentelle Kreativität und so, dass das nicht mehr so gewünscht ist irgendwo, ne?
Das vergesellschaftet sich dann immer so ein bisschen. Das kriegt man auch in anderen Städten mit, in Köln oder in Hamburg auch, wo dann auch Freigaben nicht mehr so einfach erteilt werden oder so. Aber ihr habt auf jeden Fall eine Außenfläche vor eurer Bar, aber das ist ja nicht die einzige, sondern ihr habt ja wirklich jetzt parallel sozusagen 3 Outdoor-Flächen, die ihr bespielt. Also das ist, Katharina, du hast dir die Sachen ja schon angeschaut, also erzähl doch mal so ein bisschen, oder vielleicht erzählt ihr einfach beide mal so ein bisschen, was sind das eigentlich für 3 unterschiedliche Outdoor-Flächen, die es da gerade unter dem Branding Cold Soul gibt?
Also ich würde mal sagen, unterschiedlicher könnten die 3 Objekte eigentlich nicht sein. Und das macht, finde ich, auch gerade sehr, sehr spannend. Also ich meine, das, was vor eurer eigenen Haustür ist, ist ja so ein bisschen, ja, das ist ja euer Objekt, euer eigenes Objekt. Man kommt aus der Tür raus und sitzt in eurer Freischankfläche, währenddessen die beiden anderen Objekte ja nicht eure eigenen gastronomischen Betriebe sind, sondern die von dritten Partnern, was das Ganze noch spannender macht, weil du uns sicherlich auch gleich erzählen kannst, was man denn tun muss, damit sowas gut funktioniert. Einmal hat man ja wie eine Art Bar im Biergarten, muss man sich vorstellen. Das ist einer der größten Biergärten Münchens, würde ich behaupten, am Wiener Platz, wo ein Biergarten mit wunderschönen Kastanien ist. Und ein Teil dieses Biergartens ist sozusagen wie so ein bisschen abgetrennt eure Sommerbar. Was irgendwie ganz abgefahren irgendwie aussieht. So ein bisschen wie so eine kleine Oase in so einer kleinen Biergarten-Schotterwüste, ne? Der auch sehr schön ist, also Gottes Willen, aber halt einfach so ein kleines abgetrenntes Eckchen. Und die dritte Location befindet sich außerhalb von klassisch München. jeder, der vielleicht schon mal in München war, wird es wahrscheinlich nicht kennen, Gräfelfing. Das ist ein relativ, ja, ich würde sagen, hochpreisiger Wohnort, ja, Wohnlage, kurz vor München. Und dort gibt es ein neues Hotel, ich glaube auch so ziemlich das einzige Hotel. Und auf dem Dach ist ein Pool und dort befindet sich wie eine Art Sommerpoolbar von euch. Habe ich das ungefähr richtig beschrieben?
Das hast du alles korrekt beschrieben. Danke, liebe Kathi.
Sehr gut.
Yes.
Genau, also die erste Challenge war natürlich auch hier direkt vor der Haustür. Haben wir relativ schnell festgestellt, dass die Drinks, die unten in der Höhle funktionieren, mit viel Lichtern, mit Rauch, mit allen anderen Elementen, die wir benutzen, um da eben diese Drinks zu inszenieren, eben nicht funktioniert haben, also auch nicht mal vor der Haustür. Da mussten wir tatsächlich umdenken. Und genauso in einem Biergarten im Hofbräukeller am Wiener Platz, einem der schönsten Biergärten Münchens, dass man da eben mit diesen extravaganten Drinks, so wie ein bisschen wie damals 2016 eben, so ein bisschen an die Grenzen gestoßen ist, an die Grenzen der Akzeptanz auch, ein Ort der Tradition, wo man seit Zehnten, Jahrhunderten weiß ich nicht, aber auf jeden Fall seit einer langen Zeit da vorwiegend Bier konsumiert. Und da kommen wir natürlich mit unseren innovativen Drinks, erlebnisreichen Drinks. Das war nicht ganz so einfach am Anfang. Etwas einfacher hat sie der Einstieg im Hotel Grefis in Gräfelfing gestaltet. Sehr innovatives Hotel, natürlich Inhaber geführt auch. So kam es ja überhaupt auch zustande mit dem Deal, dass die Inhaber eben große Fans von unserem Konzept sind. Und die Anfrage kam ja von denen, ob wir uns das vorstellen können, bei denen eben auf dem Rooftop jetzt über Sommer eine Bar zu betreiben. Und wir sind da rausgefahren, circa 20 Minuten von München entfernt Richtung Westen. Es hat uns gleich gecatcht. Wir haben einen Vertrag nach 2-3 Tagen gemacht und sind da super happy. Es läuft mega gut von Donnerstag bis Sonntag. Aber auch da haben wir natürlich das Drinkkonzept anpassen müssen.
Erzähl mal ein bisschen, was ihr da anpassen musstet, weil wer eure Drinks jetzt kennt, wird sagen, ja, super kreativ und wahrscheinlich auch denken, ihr macht es dort genauso. Aber wenn du sagst, ihr musstet das anpassen, wie sehen denn die unterschiedlichen Konzepte aus und wieso?
Also im Cold Soul selbst ist es ja sehr dunkel. Da arbeiten wir auch viel mit Lichtern, mit Rauch, mit Aromen, was natürlich auch da beim Gast auch bleibt. Das funktioniert natürlich am dritten Stock auf dem Rooftop nicht so easy und mit der Beleuchtung auch nicht so, da wir ja oft um 14 Uhr schon anfangen. Und da ist schon ziemlich hell da draußen, muss ich sagen. Von daher mussten wir da eher auf andere Elemente zurückgreifen, aber trotzdem noch extravagant bleiben. Trotzdem eben diesen Twist noch behalten, wofür wir auch stehen, wofür uns die Gäste auch kennen, dass sie sagen, hey, ich war jetzt bei Cold Soul Sommerbar und da habe ich wieder so einen abgefahrenen Drink bekommen. Beispielsweise haben wir mit meiner Meinung nach mit der besten, innovativsten Eismanufaktur in München, mit Bailabene zusammen kooperiert. Liebe Kathi, die müsstest du kennen.
Yes.
Was kostet die Kugel da aktuell?
Ich glaube inzwischen 2, glaube ich, 1,80.
Mindestens 2.
Sowas, ja.
Das geht ja fast noch, wenn es gutes Eis ist.
Genau, und da haben wir eben ein Eis mit denen kreiert, auf Limette, Grapefruit und Blutorangenbasis und haben dann eben von denen auch eine richtig professionelle Eismaschine zur Verfügung gestellt und haben da eben dann mit diesem Eis dann einen leichten Spritz noch kreiert, wo wir dann eine Kugel Eis immer dazugeben oder eben einen Shot, wo wir dann einen Eiskugel dazugeben.
Cool.
Und es sind eben so diese Sachen, wo der Gast dann sagt, wow, so ein Drink zusammen mit Eis, was ist das jetzt, Eis oder Cocktail? Genau, und dann bleiben wir trotzdem eben auf unserer Spur, dass man sagt, hey, der Gast hat trotzdem eben diesen Aha-Effekt.
Kannst du vielleicht so ein bisschen auch erzählen, was du... Ich denke jetzt auch wieder an deine langjährige Erfahrung auch mit Außengasten, mit Sommerbars. Ihr habt ja damals zu Sausalitos-Zeiten auch schon Outdoor-Bars gemacht in München. Was sich auch so generell in Sachen Getränketrends vielleicht weiterentwickelt hat. Klar, wir kennen natürlich alle den ewig orangefarben scheinenden Aperol Spritz in den Gläsern, aber das ist ja nicht das Einzige. Was gibt's so für Getränketrends gerade aktuell, die ihr auch vielleicht auf eure Weise aufgreift in der Bar oder in den Locations?
Genau, das ist tatsächlich der Trend, was du schon erwähnt hast. Dagegen muss man erstmal ankämpfen. Wenn nicht, dann würden gefühlt 90% der Gäste nur dieses Getränk trinken wollen, was du erwähnt hast. Aber es geht natürlich auch mit Trends, die in diese Richtung eben gehen. Wir sind im Sommer, die Leute wollen nicht so stark alkoholische Cocktails trinken, die erfrischend sind, die man auch so, sage ich jetzt mal, am Nachmittag mal sippen kann.
Oder dass er gleich von der Bank haut.
Ja, zum Beispiel, richtig, ja. Bei uns haben sie eben dann genau diese Aperitif-Cocktails etabliert. Wir haben zum einen zum Beispiel eine Abwandlung von Pornstar Martini, nennt sie bei uns der Pornstar Bikini. Ziemlich abgefahren, fruchtig, natürlich exotisch. Wir arbeiten da nochmal mit so einem Airfoam nochmal drüber. Das wird serviert in einem abgefahrenen Gefäß. Noch. Das ist so eine Kaffeetasse mit so einem Glasstiel drunter. Kommt ziemlich gut an und wird meistens als vollgekochte, also als zweiter dann bestellt. Das ist für mich immer ein Indikator. Wenn der Gast einen zweiten gleichen bestellt, dann hat es ihm doch dann geschmeckt oder hat ein positives Erlebnis mit diesem Trink gehabt. Und zum Zweiten, ich muss sagen, dass sie der Espresso Martini doch noch hält, auf jeden Fall. Also der Trend mit Espresso Martini beobachten wir jetzt schon seit 2-3 Jahren. Ich muss sagen, dass er trotzdem schon noch da ist. Und da haben wir eben den auch nochmal sommerlicher gemacht, indem wir den beispielsweise mit Botanical Tonic vermixten, dass er nicht mehr so diese Schwere hat eben, sondern dass der Spritzigkeit, diese Erfrischung dann nochmal mitbringt und perfekt ist für einen schönen Nachmittag.
Cool.
So wie heute, schönen Sommertag.
Wie ist das eigentlich mit alkoholfreien Drinks? Ich habe das Gefühl, egal wo ich jetzt hingehe, das wird deutlich mehr. Also nicht nur Schorle und Cola, sondern inzwischen auch coole alkoholfreie Drinks. Wie merkt ihr das?
Absolut korrekt. Also kann ja nur jeden Gastronomen-Kollegen empfehlen, also nicht zu unterschätzen, der Trend, was heißt der Trend? Das ist einfach eine Gewohnheit da, die sie jetzt entwickelt hat und dieses Jahr definitiv ist sie da. Ich würde mal sagen, noch nicht 50-50, aber wenn ich mal so die Auswertungen anschaue, bis zu 20% an Gesamtverkaufen Drinks sind alkoholfrei.
Spannend.
Aber natürlich auch cool gemixt, also wir legen da genauso viel Wert in der Kreation, wie wenn wir jetzt einen Cocktail mit Alkohol mixen oder kreieren würden. Ja, da gibt es ja inzwischen zum Glück ja viele Alternativen von der Industrie, mit denen man sehr gut arbeiten kann, wo der Gast auch wirklich dann den Cocktail auch bekommt, so als ob er mit Alkohol wäre, ne? Nur dass er eben die Umdrehungen nicht hat.
Ja, du hast da sicherlich ja auch nochmal einen ganz speziellen kritischen Blick auf die ganze Geschichte, ne? Weil es gibt gerade in diesem Bereich solche und solche Produkte, ist meine Wahrnehmung, also manche, wo ich echt denke, das ist wirklich so, naja, verstehe ich noch nicht mal, was das eigentlich sein soll, dann andere, die mich dann wiederum überzeugen. Und du, der als jemand, der, du hast mir zu der Zeit, als du angefangen hast, selber Spirituosen zu kreieren, ja ab und zu auch mal was zugeschickt. Also und auch Bilder, wie ihr dann irgendwie selber dann Holunderblüten sammeln gegangen seid und so. Also jemand, der sich so total reinnördet in diese Thematik und auch bis heute eigene Vorprodukte oder auch irgendwie Spirituosen herstellt. Du hast da sicherlich dann auch nochmal einen ganz kritischen Blick auf diese ganze Thematik, nehme ich an. Ne?
Hatte ich tatsächlich bisher, lieber Jan-Peter. Ich muss aber schon diese Entwicklung irgendwo auch akzeptieren, dass diese neue Generation tatsächlich nicht unbedingt viel Alkohol braucht, wenn sie weggeht. Das ist einfach eine andere Gewohnheit. Und das ist nun mal jetzt eben diese Metamorphosis der Trinkgewohnheit aus meiner Sicht. Und natürlich sind wir ganz am Anfang dieser Entwicklung. Ich denke mal, dass die Industrie da auf jeden Fall nochmal nachlegen wird, was Geschmack angeht, was die Qualität angeht. Und dass wir da in ein paar Jahren tatsächlich auch sehr gut alkoholfreie Gins, Wodkas und Aperitif-Drinks auch haben werden.
In die Richtung ging auch meine Aussage. Also Katharina und ich hatten da in unserer Trends-Folge 2023 auch schon im Detail drüber gesprochen, dass wir da auch so eine Entwicklung der kontinuierlichen Verbesserung, ähnlich wie man das zum Beispiel auch bei fleischfreien Alternativen kennt, also pflanzenbasierten Produkten, dass da einfach eine kontinuierliche Verbesserung da sein wird. Dass es am Anfang natürlich immer Sachen gibt, wo man so denkt, what the Punkt ist das, und aber dann ist einfach der Faktor Zeit dann einfach auch reinspielt und dann sich immer weitere Sachen entwickeln werden. Faktor Zeit, was uns auch nochmal interessieren würde, ist so dieses ganze Thema Branding. Wenn ich jetzt so an die ersten Sommerlocations denke, in denen ich so gewesen bin vor vielen, vielen Jahren, da war dann sehr viel so Standardware da, so Tischaufsteller, irgendwelche, ja, damals noch Plastiktrinkhalme und so weiter und so fort.
Weiße Stühle.
Weiße Stühle, der klassische weiße Stuhl, nicht wegzukriegen. Also jetzt Lillet zum Beispiel hat jetzt mit Lillet Soleil eine ganz tolle Branding-Reihe rausgebracht, wo man wirklich auch so, also das sieht einfach wunderschön aus, da können Locations auch wirklich sich mit aufwerten, da können die Leute Selfies davor machen. Das ist einfach aber auch so schön stimmig, finde ich, irgendwie für Sommerlocations angepasst. Aber wie sieht das aus deiner Sicht aus? Was hat sich so im Look bei so Sommerlocations in den letzten, na sagen wir ruhig mal 20 Jahren, verändert?
Ich kann mich damals erinnern, 2007 war das, wo wir mit Sausalitos eben die erste Sommerlocation eröffnet haben. da war es, wie du es auch korrekterweise beschrieben hast, schüttest du mal Sand hin, Liegestühle, Mojitos, Caipirinhas und gib ihm.
Bunte Sonnenschirm.
Bunte Sonnenschirme. Das war so der Standard und es lief auch eine Zeit gut so. Das hat man so adaptiert in verschiedenen Städten. Da kam wenig Neues. Wir sind da dieses Jahr einen ganz anderen Weg gegangen, haben da, glaube ich, über 30 Tonnen Sand, die davor Pächter da noch drauf hatte, wegkarren müssen und haben da einen komplett anderen Boden, andere Materialien verwendet.
Und welche?
Steinplatten, das sind so spezielle handgeschnittene Steinplatten. Keine normalen Liegestühle, wir haben unser Interieur alles aus Ibiza herkarren lassen und haben auf unser Bar-Displays keine herkömmlichen Flaschen, sondern da stehen einfach nur Zapfhähne drauf.
Und wie macht ihr das dann mit Drinks, bei denen ihr Dinge aus Flaschen braucht?
Das war natürlich auch genau das, was mir gereizt hat mit den zwei neuen Sommer-Pop-Up-Locations, da ein paar Sachen auszuprobieren, die wir gern dann, wenn es gut läuft, dann auch adaptieren werden natürlich in unserem Stammhaus. Ich muss sagen, es läuft nicht alles, wie wir uns vorgestellt haben, aber das eine oder andere läuft schon ganz gut. Was ist die Idee dahinter gewesen? Ihr hattet Jan-Peter kürzlich erzählt über die Einflüsse der KI in der Entwicklung dieser zwei Sommerkonzepten, also von Farbengebung, von Interieur, von Rezepturen auch. Also wir haben da Januar, Februar viel eben mit ChatGPT, wo es noch nicht so bekannt war, gearbeitet. Oder mit Midjourney eben, wo wir eben diese Farbgestaltung kreiert haben. Wir haben keinen Architekten gehabt, gebraucht. Also weder für die eine noch die andere Sommerlocation, sondern haben das alles im Haus eben mit der KI entwickelt.
Da müssen wir, glaube ich, mal ganz kurz ein bisschen den Erklärbär einschieben. Vielleicht kannst du den dann auch gleich mal spielen. Also ChatGPT, das haben natürlich bestimmt schon viele da draußen gehört, ne, dass man wirklich Texte generieren kann auf Basis von Fragen, die man stellt, beziehungsweise Input, die man gibt. Ich habe damit auch schon experimentiert. Ich finde das sehr interessant. Also auch oft als Ideengeber. Also ich denke, das ist eine ganz interessante Geschichte. Midjourney ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Vielleicht magst du mal erzählen, was Midjourney ist.
Im Endeffekt ähnlich wie ChatGPT, nur dass eben dann Bilder ausspuckt statt Texte. Und das spuckt 5 Bilder raus, je nachdem, was du für einen Prompt ihm gegeben hast. Und dann sagst du, okay, Bild 3 kommt so in die Richtung, die ich mir vorgestellt habe, aber mach bitte jetzt die Bar etwas größer und nimm die Schirme weg. Cool. Dann kommen dann nochmal 5 neue Bilder und da nimmst du das Bild Nummer 4 und sagst da nochmal eben Änderungen, bis du dann sagst, okay, das sieht doch danach aus, wie ich es mir so vorgestellt habe, beziehungsweise noch viel, viel geiler.
Das ist natürlich mega. Ich überlege mir gerade so, wenn du echt so einen Pop-Up-Laden planst, ne, und man hat ja so eine Vorstellung im Kopf und wenn du jetzt mit einem Architekten sprechen würdest, müsstest du dem das alles erklären oder der alles erklären, dann machen die den Entwurf, dann scribbeln die was, dann gefällt dir das nicht, dann fangen die von vorne an. Also das ist schon so ein spannend, da künstliche Intelligenz zu nutzen. Auf die Idee war ich gar nicht gekommen, aber danke dafür, weil ich baue einen neuen Showroom nächstes Jahr.
Das war auch nicht meine Idee. Wir haben Glück, dass wir seit Januar eben einen neuen Mitarbeiter eingestellt haben bei uns, der eben dieses Bereich dann auch bespielt, Bereich Strategie, Marketing, Zukunft, Innovation. Cool. Und er kam eben aus der Gamer-Szene. Und für ihn war das so selbstverständlich. Am Anfang haben wir natürlich alles so ein bisschen ihn belächelt, waren sehr skeptisch am Anfang. Aber mit der Zeit, also nach ein paar langen Abenden mit ihm, hat er uns wirklich überzeugt, beziehungsweise diese Tools haben uns überzeugt und sind da voll eingestiegen und nutzen es immer noch sehr fleißig und haben da viel Spaß damit.
Aber es ist ein super Tipp für alle, die was Neues planen. Nutzt die Hilfe von solchen Tools, ja. Sehr, sehr, sehr cool. Magst du noch ein bisschen erzählen, welche Designelemente habt ihr jetzt so für eure Location gewählt? Also was ist so ein bisschen dieser Look sozusagen?
Also die Farbgebung, auf die wir uns dann final geeinigt haben, war dann eine Electric Blue Farbe und ein Orange Peel, so nennt es Midjourney. Dann kam als drittens nochmal Weiß. Das ist einmal hier und da zu sehen, aber vorwiegend eben Electric Blue und Orange Peel. Und dementsprechend haben wir dann immer wieder eben nach Interieur geschaut, haben dann die Pflanzen so gestaltet. Wir haben zum Beispiel, keine Ahnung, wie viele Orangenbäume es inzwischen sind, aber auf jeden Fall ziemlich viele. Wenig Palmen, dafür viele Orangenbäume. Das kam tatsächlich auch als Impuls oder Idee von Midjourney. Und das macht es auch eben so besonders oder meiner Meinung nach noch nie gesehenes. Ne? Also wenn man reinkommt und sieht das so, diese Kombination eben eine Schaukel, keine üblichen Liegestühle, sondern das sind einfach schöne, bequeme Liegestühle.
Aus denen man rauskommt.
Wenn man eben so breiter ist, so wie ich, dass man da trotzdem gemütlich sitzen kann, ohne dass man Angst hat, da mal nach zwei Drinks eventuell mal runterzufallen. Es ist auf jeden Fall neu, wenn man reinkommt. Also man schaut sich erstmal um, okay, es ist wirklich alles neu. Das ist nicht dieses gesehene Konzept mit dem Sand, mit den Liegestühlen von der Industrie. Auf dem Display stehen eben nicht die üblichen Flaschen, die man kennt und so weiter. Das sind eben so diese Akzente, diese Elemente, die das Konzept des Pop-Up dann auch unique machen und auch begehrt.
Cool. Da hast du im Endeffekt ja schon mal zwei Herausforderungen gelöst. Einmal, wie kann ich das cool designen, indem ich mir ein Tool suche? Und du hast eine zweite Herausforderung gelöst, wenn ich was Neues ausprobieren will, was ich mich in meinem Laden vielleicht noch nicht traue, dann nutze ich einfach ein Pop-Up dazu. Ich würde aber gerne noch mit dir über eine dritte Herausforderung sprechen. Und Jan-Peter, jetzt überrasche ich auch dich. Wir haben nämlich tatsächlich immer in jeder Folge ja eine Publikumsfrage, so würde ich es jetzt einfach mal nennen. Und die kommt immer von jemandem aus der Branche und heute ist es eine Frage von Michael Neef. Ich weiß nicht, ob du von ihm schon mal was gehört hast. Michael Neef ist Corporate Director of F&B und zwar bei Breuninger. Breuninger hat, ich glaube, 13 Department Stores, genau, also wunderschöne Kaufhäuser in ganz Deutschland eröffnet, auch hat eins in Luxemburg eröffnet, 2024 ein neues in Hamburg und hat auch in allen seinen Stores Gastronomie. Und das ist was, was viele gar nicht so auf dem Schirm haben tatsächlich, dass die da ein sehr, sehr cooles Gastrokonzept haben. Also gerade in Stuttgart haben die x verschiedene Bars und so weiter. Also das ist wirklich, wirklich abgefahren. Genau, und er möchte einfach mit dem Gastronomiekonzept auch so ein bisschen dieses ultimative Erlebnis für alle Kunden oder Gäste des Hauses sozusagen bieten. Und ja, er hat tatsächlich mal eine Frage heute für dich mitgebracht.
Sie haben eine neue Nachricht.
Hallo Adnan, meine Frage an dich ist, wie bekommst du die wirtschaftliche und personelle Doppelbelastung zum einen mit deinen Bars ohne Außenbereich und mit deinen Pop-Up-Bars hin? Ist das eine Entscheidung für beides langfristig oder ist das in Richtung, ich mache meine Läden ohne Außenbereich im Sommer zu und konzentriere mich auf die Pop-Up-Bars? Wie löst du die Thematik?
Okay, also eine ziemlich gute, berechtigte Frage. Danke dafür auch. Ich denke mal, mit der Antwort können wir zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Thema Zapfsäulen hinter der Bar. Das ist mir natürlich bewusst, dass aktuell Thema Personal ziemlich schwierig ist. Hat uns inzwischen leider auch schon erreicht. Ich dachte Anfang des Jahres, dass wir verschont bleiben. Aber es ist wie so Gott oder Teufel oder wer immer will. Es ist wirklich so, es ist ein Phänomen, Thema Personal. Und so sind wir auch rangegangen mit den Pop-Up-Konzepten, dass wir gesagt haben, wir bauen das so, das Konzept, dass wir da mit wenig Personal auskommen und trotzdem eben dieses Erlebnis bieten können. Was haben wir da gemacht? Wir arbeiten schon länger inzwischen mit einem Freund von uns, mit dem Martin, der eben eine sehr gute Idee hatte, Drinks zu pre-batchen, also vor zu mixen und dann mittels einer Maschine auszugeben. Der ist da inzwischen erfolgreich, national, aber auch international ist er da unterwegs. Und wir unterstützen uns gegenseitig, also wir geben ihm Impulse natürlich bezüglich Kreation, was Trendy ist, wie man die Balance natürlich im Cocktail noch gut hinbekommt. Und er hat natürlich jetzt mit eigenem Invest auch investiert eben in diese Maschinen, die sowohl im Gräfis im Rooftop als auch in der Sommerbar am Wiener Platz dann stehen.
Cool.
Ich glaube, am Wiener Platz stehen 8 Zapfsäulen behind the bar und Gräfis sind, glaube ich, 4 Stück nur.
Nur ist gut.
Das heißt, die Bestseller-Cocktails haben wir eben in den Boxes da verpackt. Die werden zentral vorgemixt, werden eben dann zum jeweiligen Outlet dann hingefahren, je nachdem, was eben der Barchef oder Chefin da eben bestellt. Das heißt, die Cocktails haben natürlich immer eine gleichbleibende Qualität. Wir können immer davon ausgehen, dass diese Qualitätsanforderungen, was Cold Soul eben an sich stellt, erfüllt werden. Wir brauchen jetzt keine Mixologen hinter der Bar, um dann einen krassen Drink zu mixen, sondern können eben auch angehende Bartender da schulen und können denen eine Plattform anbieten, dass sie trotzdem eben hinter so einer Bar stehen. Und können natürlich den ganzen Aufwand oder diese ganze Nachfrage, die da ist, also sage ich jetzt mal Sommerbar mit zwischen 220 und 250 Plätzen, Rooftop sind wir bei circa 70, 75. Können es trotzdem natürlich mit sehr wenig Personal, also sprich im Rooftop sind wir meistens mit 2 Leuten und in der Sommerbar mit 3, maximal 4 Leuten. Das wäre natürlich niemals machbar, wenn wir jetzt jeden Drink à la minute mixen würden.
Also es ist ein Thema, was wir in der vorletzten Folge des Sip-Podcasts auch schon sehr eingehend besprochen haben mit den Jungs von der Terra Bar in München, den Kollegen von dir, die sich ja auch auf dieses Thema Batching sehr spezialisiert haben. Und wir sehen, glaube ich, hier, ja, das ist wirklich ein Thema, was in der Branche wahrscheinlich immer mehr Resonanz finden wird, einfach dahingehend, dass man sich einfacher multiplizieren kann, ne? Dass man halt auch an Orten, wo man jetzt oder auch einfach aufgrund begrenzter personeller Ressourcen nicht überall super ausgebildete Leute hinstellen kann, trotzdem sehr, sehr hochwertige Cocktails den Gästen geben kann, anbieten kann. Und das ist es ja letztlich auch das, worauf es ankommt. Also das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Entwicklung, die wir da sehen.
Absolut. Kann ja auf jeden Fall, liebe Kathi, das als Tipp an den Fragesteller auch geben, eben auch, sage ich jetzt mal, komplexere Drinks, beziehungsweise von weniger komplex bis komplex, kannst du inzwischen alles pre-batchen lassen. Und hier wären wir dann wieder bei der Wirtschaftlichkeit, beziehungsweise dann hätten wir das Problem des Fachpersonals dann eben nicht. Wenn sie das in einer zentralen Stelle, du meintest auch, dass die viele Venues inzwischen haben, eben, dass man das zentral eben irgendwo zubereitet und dann eben an die jeweiligen Venues verteilt. Und dann kann er davon ausgehen, eben, der Michael, glaube ich, ist der Fragesteller, dass eben diese Qualität überall auch erfüllt ist und dass die Gäste überall den kleinen, tollen Martini bekommen.
Ja, ist ein super Tipp. Er hat ja auch noch gefragt, ob du zusätzliches Personal gebraucht hast oder ob du Läden geschlossen hast, sozusagen, um Personal von A nach B zu schicken. Nachdem ich ja weiß, dass du alles offen hast, dann gehe ich davon aus, dass du nichts geschlossen hast. Ist das Personal, was quasi in den Sommer-Pop-Ups arbeitet, schon Leute, die vorher bei dir angestellt waren oder sind das jetzt neue Leute?
Teils. Da haben wir auch lernen müssen, in der Tat. Wir dachten, dass wir immer Leute eben so als Belohnung oder als zusätzliche Motivation natürlich da hinschicken können, immer wieder mal für 1, 2, 3 Tage. Hat leider gar nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt hatte.
Okay, weil?
Ich habe festgestellt, dass jedes Outlet eigene Seele braucht, eigenen Gastgeber braucht, ne? Und so haben wir dann mit der Zeit reagiert. Im Rooftop zum Beispiel haben wir ausschließlich Ladies dort, Barkeeperinnen, die das wirklich mit Herzen machen, sind tolle Gastgeberinnen. Publikum entwickelt natürlich dann auch eine Beziehung zu denen auch. Und es ist nochmal ganz was anderes, als wenn man da jeden Tag eben jemand anders hinschickt. Diese Challenge haben wir am Anfang des Sommers noch nicht so wirklich verstanden. Und jetzt haben wir sie verstanden. Und jetzt ist es so, dass tatsächlich jeder Laden eigenes Team hat, also einen eigenen Leiter und dann die Mitarbeiter. Und es ist nur ganz selten so, dass jemand aus dem Stammhaus dann aushelfen muss. Also wirklich, wenn jemand jetzt mal krank war oder so, dann springt natürlich schon jemand ein, aber jeder Laden hat eigene Crew und eben auch diese Seele dann.
Das klingt sehr schön.
Absolut. Du hast ja das Thema Gäste angesprochen. Wie ist es denn, ich glaube, Jan-Peter, das war auch eine Frage, die dich sehr interessiert hat, wie sich denn so die Gäste unterscheiden? Also,
oh ja, absolut.
Also wie würdest du die Gäste beschreiben, die jetzt einer eurer Sommer-Pop-Ups besuchen im Vergleich zu eurer Cold Soul Bar und was bedeutet das für euch?
Wir dachten auch, dass wir die Gäste dann, unsere Gäste, Stammgäste, die wir jetzt in den 7 Jahren kennengelernt haben, die sie uns kennen, dass wir die dann in die andere Locations schicken können. Das ist in der Praxis nicht so gelaufen. Am Wiener Platz sind wir in ganz sensiblen Viertel aus meiner Sicht in Haidhausen, wo viel natürlich hier mit den Hood-Regeln auch viel zusammenhängt. Man muss es sehr gut stellen mit den Nachbarn wieder, mit den umliegenden Locations und so weiter. Das sind vorwiegend in der Tat Gäste aus der Hood am Wiener Platz. Ne? Die kommen dann fast jeden Tag, bringen dann wieder Bekannte mit. Hier im Stammhaus ist es tatsächlich so, dass wir, so sehe ich das zumindest, auch viel nationales, internationales Publikum haben. Da ist dieses Phänomen nicht so zu beobachten, eben wie in den anderen Sommerlocations.
Vermutlich konzeptabhängig, könnte ich mir vorstellen. Das eine ist ja eher so lockerlässig. Man erkennt anhand des Looks jetzt erstmal nicht, dass es was ganz was Abgefahrenes ist, ne? Im Vergleich jetzt zu eurer Hausbar, sage ich jetzt einfach mal. Damit holt man natürlich irgendwie vielleicht auch so eine sehr breite Zielgruppe ab. Jemand, der, weiß ich nicht, im Biergarten sitzt und man hat irgendwie das Gefühl, man hätte jetzt eigentlich noch gern irgendwie einen leckeren Drink oder so und dann schaut man da mal so rüber und denkt sich, oh, sieht aber nett aus da. Das ist auch vielleicht so eine im Positiven gemeint mitlaufender Posten. Ne? Man läuft vorbei, sieht nett aus, marschiert rein. Währenddessen eure Bar ja in Schwabing was sehr Spezielles ist. Ja, so ein bisschen was Eventiges schon fast hat, würde ich sagen.
Korrekt, ja. Und das ist auch in den Sommerlocations natürlich eben dieses Phänomen Daydrinking. Das hat auch nochmal eigene Regeln, dass man da um 14 Uhr nachmittags schon eben Thema Cocktails eben bespielt. Das ist bei uns natürlich hier im Residenzhaus natürlich immer erst später los. Ja, das sind komplett verschiedene Welten, ja.
Aber ich glaube auch, also so gefühlt, das wird man natürlich erst nach diesem ersten Sommer dann sehen. Es ist ja in uns allen so, ne? Der Sommer ist einfach ein anderes Feeling, komplett anders, ne? Und dann irgendwie dann irgendwann kühlt sich der Kontinent dann wieder auf Normaltemperatur herab, wie Heinz Strunk das mal so schön in einem Buch beschrieben hat. Und dann sind die Ausgehbedürfnisse vielleicht auch wieder anders. Und dann werden sich die Leute im besten Fall natürlich dann an das schöne Erlebnis erinnern, was sie in, ne, auf dem Dach oder im Biergarten mit euch hatten. Und dann vielleicht auch zum ersten Mal und dann nicht nur zum ersten Mal zu euch in die Bar kommen. Ne? Also es ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich einfach einer größeren Zielgruppe nochmal bekannt zu machen.
Das hoffen wir.
Ich als alte Pragmatikerin habe ja nochmal ein kleines Thema. Und zwar, wenn ich mir so vorstelle, dass man diesen ganzen Aufriss macht, ne? Also Orangenbäume, A, sind die riesig, sauschwer und wollen ja auch Pflege und so, kosten auch ganz schön was. Plus ganze Möbel aus Ibiza daran zu karren. Das ist jetzt ja alles mal nicht mal eben gemacht und das ist ja auch nicht gerade unbedingt günstig. Also was mich ja mal brennend interessieren würde, kauft man das alles oder kann man sowas ausleihen oder wie viel Sommertage braucht man denn, wenn sich das rentieren soll?
Also leider alles gekauft, würde es auch gern ausleihen. Wir haben bei den Bäumen, also wir haben noch einen riesen Olivenbaum auch noch stehen. Ich hätte den gern ausgeliehen, aber die Leihgebühr ist so hoch, dass man dann sagt, okay, es lohnt sich einfach nicht, ich kaufe den mal gleich. Nee, alles gekauft leider und uns ist es auch bewusst, dass wir diesen Sommer, also ich hoffe, eine schwarze Null schreiben, da wäre ich sehr froh darüber. Aber wir denken da natürlich langfristig in den beiden Sommerkonzepten, dass wir dann irgendwann in ein paar Jahren, 7, 8, 9, 10 Jahren, da dann quasi wirtschaftlich auch von Spaß reden werden.
Kann man denn die Sachen dann irgendwo einlagern oder wie macht man das so ganz pragmatisch? Also ich meine, so ein Oktoberfestzelt wird ja auch gemietet und dann bei demjenigen eingelagert, der das quasi herstellt, aufbaut, wie auch immer man das nennen will. Wie macht man das dann? Ich meine, das ist ja jede Menge Kram auch, ne?
Absolut. Nee, da haben wir Glück natürlich im Biergarten, dass da schon die eine oder andere Lagermöglichkeit da ist.
Also das ist ein Profi-Tipp. Such dir jemanden, bei dem du das machen kannst, der schon Lagerfläche hat.
Vielleicht noch mal eine Sache, das würde mich jetzt auch noch mal interessieren, als du bist die alte Pragmatikerin, ich bin der alte Nachhaltigkeitsbeauftragte hier. Es ist ja ein Riesending. Ich war vor kurzem auf einem sehr schönen Sommerfest hier in Berlin, wo sich verschiedene Bars präsentiert haben, auf verschiedene Getränkemarken. Es war ein tolles Fest. Was mir persönlich nicht gut gefallen hat, ist, dass, ich weiß nicht, ob es auch anders möglich wäre, ich würde vermuten, vielleicht schon, dass es sehr viel Einwegbecher gab und Einwegstrohhalme und so. Zwar natürlich alles Pappe, klar, ist kein Plastik mehr am Spiel, großartig, aber das müsste doch, vor allen Dingen, wenn man eine dauerhafte Location bespielt, wie ihr jetzt, oder also über eine ganze Saison hinweg, das geht doch sicherlich auch anders. Also wie sieht euer Nachhaltigkeitskonzept für die Outdoor-Locations aus?
Absolut. Also nicht nur für die Sommer-Locations, sondern wir waren auch mit die Ersten, die auch hier im Cold Soul in Schwabing mit diesem Thema angefangen haben, wo alle noch Plastikstrohhalme hergenommen haben, haben wir mit einem Partner von uns Metallstrohhalme herstellen lassen. Haben wir, glaube ich, damals 4 € oder über 4 € pro Stück gezahlt. Die wurden dann auch entwendet hier und da. Und es hieß dann immer wieder, spinnt hier, das ist, wie können Sie das machen? Wir sind da stur geblieben. Das Konzept hat sich durchgesetzt. Das haben wir natürlich übernommen in den beiden Sommerlocations. Also Thema Strohhalme, Thema Serviergefäße. Die sind immer verwendbar. Was wir zusätzlich noch, wenn wir beim Thema Zero Waste zum Beispiel sind, machen in allen Locations, ist, dass wir unsere Säurequellen auch selber herstellen mittels Zitronen oder Zitronenfrüchten, wo wir die Schalen benutzen, wo wir dann den Saft pressen und dann bleibt ja so eine Art Brei, was wir dann in unsere Dürröfen, die wir für unser Dürrobst ja verwenden, das wird dann alles schön ausgebreitet, eben in diesen Blechen von Dürröfen, wo wir dann eben auch so einen Staub dann herstellen, um die Cocktails zu garnieren. Also da bleibt dann von der Zitrone gar nichts übrig quasi. Also nichts, was weggeschmissen wird. Also Kreislaufwirtschaft, korrekt.
Cool. Dann ist man da zumindest schon mal safe vor dem ersten Shitstorm, der ja auch durchaus berechtigt ist, wenn man, ich sag mal, sehr respektlos mit dem Thema umgeht. In der heutigen Zeit kann man sich das einfach nicht mehr erlauben und das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Das heißt, ihr spült dann auch alle eure Gläser oder habt ihr Mehrwegbecher? Wie muss man sich das vorstellen?
Gut, die Gefäße bei uns, bis auf die Spritzes, die werden in relativ herkömmlichen Aperitivgläsern serviert, aber sonst sind es bei uns, wie du weißt, liebe Kathi, mal in die Badewanne.
Also auch in den Sommerlocations?
Auch in den Sommerlocations, korrekt.
Okay, ja. Also, und das gibt's nicht im Mehrweg?
Noch nicht.
Wobei so ein, wie heißen die denn, so diese... Das ist echt nur ein Witz, ne? Aber diese großen Metallboxen oder aus Kunststoff gibt's hier doch von den ganzen Küchenherstellern. Das ist ja quasi auch wie eine Metall, also wie eine Metallbadewanne.
Du meinst jetzt eine GN-Schale, ja?
Ja, so genau, GN, danke. So eine GN, GN. Ja, genau, dann, so eine GN-Schale, ja.
Das ist dann allerdings dann auch schon dann der Gruppencocktail, der Pitcher.
Ja, genau, ab 5 Personen gibt's in Mehrweg.
Ja, wir kommen hier noch auf lustige Ideen für die nächste Saison.
Lass abbrechen hier.
Ich würde sagen Abbruch. Beziehungsweise, ja, also wir kommen jetzt mal so langsam zum Ende von dieser, ja, doch sehr inspirierenden, also für mich auf jeden Fall sehr inspirierenden Folge, wieder eine Menge gelernt, wie so auch so Outdoor-Locations funktionieren, was es auch für Herausforderungen gibt. Also danke erstmal von unserer Seite an der Stelle und bevor wir jetzt gleich unseren Sommeraperitif alle remote genießen dürfen, haben wir nämlich noch 4 schnelle Fragen an dich.
Die Schnellfragerunde.
Wem würdest du gerne einen Drink ausgeben?
Charles Schumanns.
Wer hat dich inspiriert?
Hans-Jürgen Hartauer.
Ah, hatten wir auch noch nicht.
Hans-Jürgen Hartauer. Ja, schöne Grüße gehen raus. Mit dem habe ich tatsächlich gestern noch hin und her geschrieben.
Na Mensch, guck mal an, du.
Ja.
Was ist die beste Erfindung unserer Zeit?
Elektromobilität.
Funky.
Ich bin ein großer Fan davon. Also nutze das tagtäglich. Ich fahre kein Auto mehr.
Nice.
Und wenn, dann würde ich ein Elektroauto fahren, aber bin viel mit meinem E-Bike unterwegs. E-Roller. Genau, finde eine ziemlich passende Entwicklung.
Cool.
Und last but not least, hätten wir gerne noch einen Gastro-Tipp von dir. Und zwar eine Outdoor-Location, die dich wirklich beeindruckt. Außer natürlich deinen eigenen. Etwas, wo du sagst, also wenn ich da bin, das ist für mich immer wieder inspirierend.
Waren tatsächlich jetzt in München, also ich kannte es davor gar nicht, war sehr begeistert. Auch sehr mutig von den Machern von Mural Farmhouse.
Farmhouse ist Wahnsinn.
Farmhouse, also da wirklich in dieser Gegend so ein Ding hinzustellen. Also Respekt an die Macher. Sehr mutig, toll, innovativ. Also ganz, ganz großes Lob an die Macher. Und dass wir das auch in München haben, ganz großes Respekt. Chapeau.
Richten wir aus.
Und wenn wir verlinken, dann könnt ihr euch das da draußen auch alle mal anschauen. Es wird sowieso, glaube ich, eine ganze Menge an Bildern und Links geben, die wir hinterlegen, damit ihr euch das Ganze auch dann mal anschauen könnt. Und am allerbesten natürlich noch, schaut ihr einfach mal in den 1, 2, 3, 4 Locations von Adnan und seinen Brüdern mal vorbei.
Und nochmal nur zum Schluss, eine eigene Sache natürlich noch. Also wenn die 2 Sommerlocations zugemacht werden, dann arbeiten wir schon dran an einer Winterlocation.
Ah. Ich wollte gerade sagen, gibt es dann Glühwein aus der Badewanne?
Maybe, aber ja nicht. Ich sage nur, zurück zu den goldenen 20ern. Aber da werden wir uns wahrscheinlich an eine andere Stelle unterhalten. Aber tatsächlich ab September, Oktober, wenn die Sommerlocations zumachen, dann Bühne frei für die goldenen 20ern. Wieder im Keller natürlich.
Wenn das mal nicht ein Spoiler ist, alter Schwede.
Ja, absolut. Mhm. Oder um in einem Serienbild zu bleiben, Winter is Coming. Und dann gibt es, ist eine andere Serie, aber dann kann man sich ja schon mal darauf auf jeden Fall freuen. Ey, lieber Adnan, ganz, ganz toll. Wirklich vielen Dank für diese schönen Eindrücke und auch für diese wirklich abgefahrenen Ideen mit künstlicher Intelligenz, Renderings zu gestalten oder sein Konzept auszubauen und wie viel Liebe sehr, da im Detail da drin steckt. Und wir wünschen dir jetzt erstmal einen ganz tollen und erfolgreichen Sommer weiterhin und sagen Dankeschön.
Dankeschön, danke auch für die Einladung.
Sehr gerne.
Da wirklich eine tolle Plattform. Ich höre euch sehr fleißig. Ich kenne jede Folge vorher inzwischen. Ja. Vielen Dank. Bis bald.
Adios, danke.
Dankeschön.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann folge uns auch auf Instagram und YouTube und werde Teil der SIP-Community. Wir freuen uns auf dich.